Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
Ja, moin, hallo und servus bei Dreimal Digital. Heute mit Anne und Stefan von Ankerkraut. Würdet ihr euch mal ganz kurz vorstellen?
Hi, ich lasse meiner Frau mal den Vortritt.
Hallo, ich bin die Anne, ich bin 41 Jahre alt und zusammen mit meinem Mann haben wir vor 7 Jahren Ankerkraut gegründet. Und eigentlich ist Stefan der richtige Gründer und ich bin nur der Co-Founder.
Und ich mache nebenher mal den Rechner aus, weil das gerade geplinkt hat. Das wollen wir ja auch nicht. Mein Name ist Stefan, ich bin 43, habe Ankerkraut 2013 gegründet, liebe Essen, liebe Kochen. Liebe dementsprechend auch Gewürze, gerade weil ich die ausländische Küche auch sehr mag. Und so kam dann mit ein bisschen Online-Hintergrund auch die Idee, dass wir das doch machen könnten. Und sind heute ganz glücklich, dass wir den Weg eingeschlagen haben, haben jetzt mehr als 100 Leute, die bei uns arbeiten und sind jeden Tag glücklich, dass wir mit und an so einem tollen Produkt arbeiten dürfen.
Ja, toll, dass ihr dabei seid. Dann gehen wir mal direkt rüber zur ersten Frage. Michael, du stehst in den Startlöchern.
Genau, ich stehe in den Startlöchern.
Michael Artuk ist mit dabei, dann gehen wir wieder.
Nein. Nein. Das sagst du nur, weil ich dir letztes Jahr die Wurst auf Mallorca weggegessen habe, du. Nein, aber wo ich das gerade sage, wir haben uns letztes Jahr auf Mallorca getroffen, da hatten wir einen schönen Tag mit den Kindern zusammen, also zwei Familien haben sich getroffen, da haben wir einen schönen Urlaubstag zusammen verbracht. Ihr wart ja damals schon, sage ich mal, in aller Munde, also es war schon viel um euch los, bekannt geworden bei Höhle der Löwen, beim Frank Thelen, ne? Und irgendwie, ihr habt so eine sympathische Ader gehabt, man mochte euch irgendwie auf Anhieb, dann hatte auch noch diese Brand echt funktioniert und irgendwie ist das Ganze immer größer geworden, Stores und so weiter, können wir ja gleich noch drüber sprechen, aber jetzt ist ja ein Jahr um, wo wir uns da gesehen haben, dann kam Corona, gut, andere Geschichte, aber da ist ja doch dann in der Zeit auch einiges wieder jetzt passiert. Also es geht ja immer weiter. Jetzt gibt es das Neueste. Ihr habt ein paar Anteile verkauft, gar nicht mal so viele, aber für einen ordentlichen Mio-Betrag, den wir gar nicht unbedingt wissen wollen. Aber er war wohl zweistellig. Also erstmal Glückwunsch von meiner Seite, ne, dass jetzt ein bisschen Kohle in der Kasse ist. Und ja, was hat sich denn also so grundsätzlich bei euch verändert? Also ich meine, es ist ja schon, ihr seid auch dann mal in den Medien zu sehen. Es ist schon echt Wahnsinn, was bei euch abgegangen ist. Wie kriegt ihr da alles unter einen Hut? Was ist so abgegangen, seit wir uns jetzt seit einem Jahr gesehen haben? Irre irgendwie, finde ich.
Also grundsätzlich, die Hauptsache, die seitdem wir uns da getroffen haben, los war, ist wirklich dieser Prozess. Ich muss sagen, der hat uns beide und unsere beiden anderen Chefs auch voll in den Bann gezogen. Das war übrigens, haben wir das ein, zwei Wochen bevor wir nach Mallorca gefahren sind, haben wir bei denen den Vertrag unterschrieben, dass wir das machen wollen. Das heißt, da, als du mit uns da saßt, war schon klar, dass wir so einen Prozess anstreben. Wir haben das natürlich aber niemandem erzählt, weil ja man da auch nicht redet drüber, das ist schlecht. Und daran kannst aber du mal sehen,
Zeit also, das genau. Michael Artuk ist doch höchst vertraulich.
Das stimmt, das hat sogar Frank Thelen live vor der Kamera gesagt. Nein, alles gut, ist richtig so. Über sowas quatscht man nicht. Bin ich voll bei dir.
Hier fährt gerade irgendjemand los, wartet mal kurz. Ja. Irgend so ein Motorrad mit Tuning-Auspuff. Also, fahrt Fahrrad, Leute. Fahrt Roseräder. Also, kannst du die Frage nochmal sagen?
Naja, was sich in dem Jahr verändert hat. Es hat sich, also ganz ehrlich, Michael, wenn du mich jetzt fragst, kommt es mir natürlich vor, als ob wir uns eigentlich vor 2 Wochen irgendwie gesehen haben und nicht vor einem Jahr.
Das stimmt.
Es ist total viel passiert. Also auch so Sachen, wie dass wir in zum Beispiel, was für uns ein großer Schritt war, dass wir in ein neues Bürogebäude gezogen sind, weil wir wirklich in den letzten Jahren sehr stark gewachsen sind und da an dem Standort, an dem wir lange waren, auch jetzt noch sind, aber keine Möglichkeit hatten, weiter gerade die Bürokollegen irgendwo hinzusetzen. Wir haben wirklich auf diesem Gewerbehof, weil wir ja auch da selber produzieren, alles angemietet, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Dann hatten wir da ein Büro, da, aber da, also es war weder schön, noch fördert das die Kommunikation. Und dann haben wir quasi auch wahrscheinlich so ungefähr vor einem Jahr oder ein bisschen länger ein Bürogebäude quasi gemietet und haben das jetzt ganz lange umgebaut und ich habe da wahnsinnig viele Gedanken gemacht und das muss jetzt auch mal schön sein, ja, weil bei uns sah es immer aus wie bei einer Versicherung in den 60ern oder 70ern Jahren, so ein alter Teppich und Raufasertapete und also wirklich nicht Startup funky irgendwas. Hab mir wahnsinnig viele Gedanken gemacht und wir wollten einziehen zum 1.4. Jahr. Dann kam Corona und alle waren im Homeoffice und die Einzigen, die eingezogen sind, waren halt wir beide. Das habe ich mir auch alles irgendwie ein bisschen anders vorgestellt und alle kamen dann irgendwie peu à peu. Also es hat sich wahnsinnig viel, aber bei uns ist es immer so, weißt du, dadurch, dass so viel Veränderung ist, das ist gar nicht so greifbar. Ich weiß nicht, ob ja, das ist ja so ein Prozess halt irgendwie ganz.
Ja, wenn man mittendrin ist, ne, das ist ja, Hochgeschwindigkeitszug, ja, und man ist an Bord, dann kriegt man die Geschwindigkeit selber gar nicht so mit, ne?
Genau, ja. Genau. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass wir jetzt noch eine neue Immobilie angemietet haben, damit wir jetzt dann an 4 Standorten tatsächlich sind. Also einmal ist das Büro, dann haben wir einen Produktionsstandort und einen neuen Lagerstandort, weil wir jetzt einfach wissen, okay, also Corona hat uns tatsächlich nochmal einen ordentlichen Push nach vorne gegeben und wir haben gemerkt, okay, unsere Kapazitäten da sind begrenzt, wir schaffen das nicht. Wir haben im Versand und in der Produktion mussten wir eine Nachtschicht einführen. Das kannst du aber auf Dauer nicht machen, ja, im Dreischichtsystem, so dass die Leute sich nicht begegnen, jetzt wegen Corona, Abstandsregeln, Reinigungszeiten und das Ganze so für unsere Leute, was uns ja auch wahnsinnig wichtig ist, ja, also bei uns steht der Mensch auch wirklich im Vordergrund, um das ein bisschen einfacher und besser zu machen, haben wir jetzt nochmal neue Räumlichkeiten angemietet, um das Ganze zu entzerren, weil wenn wir mehr Platz haben, ist es auch besser oder einfacher, mehr zu produzieren, wir müssen weniger durch die Gegend fahren und so weiter.
Ja.
Ja, ist alles total krass, wirklich.
Jetzt weißt du, wieso ich dich gefragt habe, soll ich das alleine machen oder soll Anne mit dabei sein? Weil wenn Anne mit dabei ist, macht sie das. Ich darf nichts sagen.
Ach komm, also wirklich, also wenn, ich meine, gut, hat jetzt mit dem Business nichts zu tun, aber ihr seid schon ein echtes Traumpaar. Also ich meine, wer euch mal live erlebt hat, so einen Tag, wo man sich einfach nicht verstellen kann und ihr seid schon richtig dufte. Also ich habe es irgendwo letztens drunter geschrieben, ich liebe euch. Ihr seid echt toll, ihr zwei.
Also Dankeschön. Als du gerade erzählt hast, dass du das Unternehmen mit deinem Bruder gegründet hast, Stefan, habe ich auch gedacht, oh, den frage ich jetzt erstmal, wie funktioniert denn das so mit seinem Bruder? Weil das ist ja eigentlich so eine Frage, die wir auch immer gestellt bekommen. Wie funktioniert denn das so als Paar?
Ja.
Stefan, wie funktioniert denn das so?
Gut, sage ich immer, wenn sie dabei ist.
Und was sagst du, wenn sie nicht dabei ist?
Nein, es funktioniert ja schon wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und das ist
das
Vertrauen, man weiß, was der andere kann, der andere weiß, was du kannst, man lässt sich da den Freiraum so und dann ist es eigentlich das Beste, wenn man das hinkriegt. Und ich denke immer, das hast du mit deinem Bruder auch, sonst wärt ihr nicht da, wo ihr seid, dann ist es sehr, sehr gut sogar. Dann bringt es was.
Das ist genau das, was du beschrieben hast, dieses Vertrauen, ne, und dann im Endeffekt auch die eigenen Stärken und Schwächen kennen, ne, weil optimalerweise ergänzt man sich ja und hat nicht zu jedem Thema die gleiche Meinung, sondern durchaus auch mal eine unterschiedliche Meinung und kann sich dann trotzdem aber einigen. Ne. So, ich glaube, das ist ja wirklich, da kann man super froh sein, wenn man in so einem Modus ist, dann kann das richtig erfolgreich funktionieren.
Ich finde noch einen anderen Punkt dabei immer sehr wichtig, weil so ein Business aufzubauen, wenn ich so noch an meine Shopmacherzeiten damals zurückdenke, ich meine, zum Schluss waren wir auch 90 Leute und mein Bruder hat zwar nicht mit mir gegründet, aber er war zumindest ja mit in der Geschäftsleitung drin. Und ich finde es ja immer ganz toll, auch so Vertraute einfach zu haben, weil es gibt ja ganz tolle Phasen in so einem Moment, die man dann auch mit welchen teilen möchte, das kann man auch, aber es gibt ja auch mal ganz heikle Phasen in so einer, wo man auch einen ganz engen Vertrauten braucht, der das aber auch versteht. Ich habe auch immer noch Uwe, meinen besten Freund, mit dem ich dann immer rede, aber er ist nicht drin. Und wenn du dann natürlich mit Manuel, meinem Bruder, damals dazu sprechen konntest oder auch mit Thomas, mit dem ich schon in der Schule zusammengesessen habe und so, das ist dann einfach nochmal eine andere Sache. Und darum kann ich mir auch gut vorstellen bei allen Reibungspunkten, aber ich bin auch bei dir, es muss halt getrennte Aufgabenbereiche sein. Ne? Wenn jeder genau dasselbe entscheidet, dann ist auch viel Konfliktpotenzial da.
Ja.
Aber ich habe eine ganz andere Frage. Ja, sag du jetzt. Komm, sag du jetzt.
Nee, ich wollte sagen, es ist so ein Klischeespruch, aber der stimmt leider eigentlich. An der Spitze ist es einsam. So, wenn man anfängt und dann so die ersten 15 Mitarbeiter hat, dann versuchst du noch, dass du von allen der Freund bist, aber du merkst irgendwann, es geht einfach nicht, man muss schon irgendwie ja. in eine Richtung gehen, die ein bisschen anders ist. Natürlich, wir verstehen uns alle gut und ich respektiere die Leute auch, aber letzten Endes muss man auch Entscheidungen treffen, die dann nicht allen Leuten schmecken. Ja. Deshalb kannst du auch nicht jeder Freund von jedem sein. Es geht einfach nicht. Ja. Und ja, das musste ich hart feststellen. Und dann ist genau das, was du sagst, dass man Leute an der Seite braucht, die 100% mit dir ziehen. Und das ist dann halt meine Frau oder in unserem Fall jetzt noch Alex und Timo, die auch mit Chefs geworden sind gerade und auch mit Firmeninhaber werden bei dem Closing jetzt. Ja,
ja. Ja. Ich bin auch ganz froh, mit den Roses gemeinsam haben wir wirklich auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis, auch privat. Und das ist ja das Gleiche, da kannst du das wieder alles teilen zusammen. Und ich fand diesen Spruch, den du gerade gesagt hast, wie du es erzählt hast, genauso habe ich es auch empfunden. Ich hatte das Glück, zweimal eine tolle Firma gründen zu dürfen. Und du machst ja immer am Anfang diese ersten 10 oder von mir aus auch 15. Das ist ja wie so eine Partybude. Alle sitzen und hocken Tag und Nacht zusammen und es ist Familie, Beruf, es ist irgendwie alles in einem gefühlt. Und da muss man, glaube ich, wenn man irgendwann auch mal vielleicht die 50er-Marke überschreitet oder so, auch in der Verwaltung jetzt dann muss man, glaube ich, auch damit leben, dass auch nicht alle Mitarbeiter kommen ja auch, für manche ist dann auch plötzlich nur noch ein Job. Was auch absolut gut und verständlich und richtig ist, gar nicht kritisierend, aber auch das ist ja nochmal wieder eine neue Begebenheit. Nicht nur, dass man vielleicht Entscheidungen treffen muss, sondern dass auch mal Mitarbeiter hast, die gefühlt nicht mit der Firma verheiratet sein wollen.
Ja, das ist ja so diese Transformation, ne? Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, so aus einem aus zwei Personen am Ende dann, ich glaube, mittlerweile 120 Mitarbeiter zu machen. Das ist ja schon ein gewaltiger Schritt so. Da kann man sich auch vorstellen, was seit 2013 da jedes Jahr an Wachstum dazugekommen ist. Was glaubt ihr denn, was war so die stärkste Veränderung eigentlich in eurer Gründerrolle? Also was im Vergleich zu früher, was ist euch wirklich schwer gefallen aufzugeben und wo seid ihr vielleicht auch froh, dass sich Verantwortung sozusagen in andere Hände gegeben werden konnte? So, habt ihr da ein paar Ansätze oder?
Das ist eine gute Frage. Die kriegen wir so nicht so oft gestellt. Deshalb muss ich mal kurz überlegen.
Es ist auch nicht so einfach zu beantworten, ne? Weil wir immer wieder merken, dass es zum Beispiel, also dass wir in den Prozessen oder in operativen Tätigkeiten gar nicht mehr so tief drin sind. Unsere Aufgaben haben sich gewandelt. Ne? Also wir haben, wie Stefan gerade gesagt hat, zwei Geschäftsführer, Timo und Alex, die machen das total super. Und unsere Aufgabe, also Stefan ist halt eher so der Visionär, der schaut, okay, wo liegen jetzt potenzielle neue Märkte oder was sollten wir machen oder was auch immer. Aber im Endeffekt, ja, wenn man es dann mal runterbricht und wir haben zum Beispiel irgendwie einen Sonntagabend, ja, und wir gucken irgendwie so, okay, wie ist der Umsatz, wie war das Wochenende so, dann sitzt Stefan doch da und guckt sonntagsabends in das Postfach vom Kundenservice und liest jede einzelne E-Mail. Da gibt es 5 Strukturen drunter, ja. Also ja. Wirklich so, da gibt es, das ist so Mikromanagement, was wir eigentlich sagen, was wir nicht mehr machen sollten, aber auf der anderen Seite, wo man auch natürlich muss man wissen, was bewegt denn den Kunden jetzt gerade und das kannst du nicht nur über Social Media, sondern dann viele haben vielleicht gar kein Facebook oder Instagram oder wissen gar nicht, wie sie da interagieren sollen.
Ja, wenn du die Kollegen aus dem Bereich fragst, die dann
ist alles super.
Da arbeiten, die sagen, oh, ist gar nichts
Nein,
los,
alles gut.
Wisst ihr, was ulkig ist? Ich mache am Wochenende selber noch unsere E-Mails, ne? Und ich sage euch ganz ehrlich, egal, ihr wisst ja noch, ich war doch bei euch, haben wir so einen kleinen Kurs gemacht zum Thema Umgang mit schwierigen Kunden und so, ne? Für euer Team. Und da ist es genauso. Ich gucke mir die an und ich gucke mir die nach wie vor gerne an. Klar gehen die mir manchmal auf den Keks, aber eins spüre ich halt, ich bin im Thema und ich weiß auch noch, worüber ich rede. Weil wenn du dann da raus bist, dann bist du einfach nicht mehr im Thema. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied.
Ich verkaufe tatsächlich einmal im Monat, manchmal schaffe ich es zweimal. Immer in einer unserer Filialen mit. Also, und das finde ich persönlich wirklich genial, so dicht mit dran zu sein und auch noch zu spüren, welche Fragen die Kunden auch zu so einem Rad stellen. Also ist ja der eine Experte, der hat so tiefe Fragen, aber für den Nicht-Experten, wie schwierig das oder wie man ein Fahrrad überhaupt mal erklären muss. Und das sind wieder mit auf E-Commerce zu übertragen oder auch mit den Verkäufern auch allein auf Augenhöhe sprechen zu können in unserem Customer Care. Ja. Aber sag mal, ihr müsst mir mal verraten, Wie schafft man es denn, wenn man eure Produkte, das kosten im Durchschnitt 5, 6 Euro? Wie schafft man einen durchschnittlichen Warenbon von 40 Euro damit hinzubekommen? Das ist ja sensationell.
Also eigentlich ist der Warenkorb das Jahr über ein bisschen niedriger. Der liegt bei etwas über 30 Euro. Das hängt wahrscheinlich zusammen mit unserer Versandkostenfreigrenze von 30 Euro. An Weihnachten machen wir dann sehr viel Adventskalendergeschäft. Die kosten bis zu 150 Euro. Und dadurch geht dann der Warenkorb im Jahresmittel auf circa 40 Euro hoch. Tja, und aber wie macht man das? Ne? Man macht Cross-Selling, erklärt den Leuten in Rezepten, was sie machen können, bietet Sets, Bundles an. Ich weiß gar nicht genau, was machen wir noch alles.
Naja, wenn du dies gekauft hast, passt das, interessiert dich das vielleicht auch noch ganz gut und so weiter, ne?
Wir haben auch ich weiß noch nicht, ob das schon implementiert ist, habe ich noch nicht geguckt gerade. Wir wollen auch so ein Incentive-Programm machen, also dass man quasi, dass man Coins kriegt das bringt dann ja auch wieder ein bisschen höheren Warenkorb. Natürlich, das kennt ja jeder, der im E-Commerce macht, der Warenkorb muss möglichst groß sein. Also gut, wenn du jetzt mit Fahrrädern handelst, wo die Leute durchschnittlich genau ein Fahrrad kaufen, da ist es halt so, aber in so einem Shop mit vielen Artikeln, so wie wir haben, viele Streuartikel, sage ich mal, oder kleinere, da trickst du halt. Und das ist einerseits On-Page, also auf dem Shop, aber auch wirklich Off-Page, ne? Dass wir Rezepte schreiben und da sind dann drei Sachen drin und dann muss der Kunde sich diese drei Sachen kaufen.
So. Aber da eignen sich doch Gewürze, denke ich, auch ganz gut, oder? Weil das ist ja dann häufig auch so, dass, also ne, wenn man dann im Shop ist und sieht, keine Ahnung, sucht vielleicht irgendwas für Barbecue oder Grillen und sieht dann eben, ach, da gibt es ja das noch und jenes noch. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das deutlich einfacher ist
als die anderen. Das ist halt ein Traum, wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was für ein anderes Produkt kann man nehmen, Uhren, ja, es geht doch keiner in den Shop und kauft sich dann drei verschiedene Uhren, eine in rosa, eine in gelb und eine in blau, ja, sondern der kauft sich dann eine Rolex oder eine Swatch oder eine G-Shock oder wie die Dinger auch immer heißen, ja.
Eine Rolex.
Rolex kriegst du nicht mehr, kannst vergessen.
Jetzt kaufe ich immer zwei Rolex, wenn ich mir eine Rolex kaufe, eine grüne und eine blaue.
Nein, ich kaufe Apple Watches.
Das ist natürlich, da ist das Produkt auch wirklich dankbar, weil jeder kann es gebrauchen und jeder kann auch mehr als eins davon brauchen. Ja, es gibt den Griller, der kauft dann Salz und Pfeffer und drei, vier verschiedene Rubs. Es gibt aber auch den Menschen, der irgendwie Küche macht, der kauft sich dann Mischungen. Dann gibt es Leute, die gerne selber Gewürzmischungen herstellen oder selber frisch mit Gewürzen kochen, die kaufen dann Sternanis, Nelken und Zimt. Ja, also es ist wirklich, das Feld ist riesig groß.
Ja, und wir haben auch Kunden, die das als Geschenk haben oder so, ne? Und dann, also wir haben ja gemerkt, auch, dass unser Produkt so, also Gott sei Dank ja auch so als Geschenk angenommen wird. Also wenn du irgendwo zum Essen eingeladen bist, bringst du nicht mehr eine Flasche Wein mit oder Blumen, sondern verschenkst Ankerkraut. Und dann denkst du da, ey, da kann ich ja nicht nur eins mitbringen, ne? Dann muss ich ja ein Dreier-Set nehmen als Beispiel. Salz, Pfeffer und noch irgendwie was.
Verkauft ihr denn fertige Geschenkboxen auch?
Ja.
War auch ursprünglich mal gedacht als Geschenkemarke eher. Ja. Haben wir gedacht, wer kauft sich das denn, dass er damit kocht? Und haben wir gemerkt, oh, doch auch einige Leute. Ja.
Also wir haben wirklich sehr viele Sets. Ja. Und die sind auch wirklich auf unterschiedliche Zielgruppen ausgelegt. Ne? Was für Männer, was für Frauen, was für Kinder. Also wir haben wirklich alles.
Obwohl ich sagen muss, mein Gewürzverhalten ist auch anders geworden in den Jahren. Ich benutze wesentlich mehr als früher. Vielleicht liegt das daran, dass man das selber herstellt, aber auch so die Leute, mit denen ich rede, da sehe ich auch, die machen das auch. Ne? Früher war ich so immer nur so ein paar Tröpfchen, heute rauf damit. Die Sachen, die wir haben, da ist meistens auch wenig Salz drin. Das heißt, man kann viel Gewürz benutzen, ist natürlich gut. Weil das, A, schmeckt das gut, weil da viel gutes Gewürz drin ist, aber B, ist es dann auch für uns ganz gut, weil das auch irgendwann alle ist.
Nochmal eine Frage zum Produktsortiment. Und zwar habe ich heute Morgen gesehen, dass, ich weiß nicht, ob es eine neue Kategorie ist, ich glaube ja, also dass ihr Bio-Gewürze habt, praktisch Gewürze, wo ein Bio-Label dran ist. Ich als Laie, ich habe wirklich, verzeiht mir die Frage, vielleicht ist sie dumm, aber ich hab mich gefragt, also eigentlich bei Gewürzen, ihr schreibt ja, ne, ihr verwendet auch keine Zusatzmittel und keine Geschmacksverstärker. Sind die da nicht sowieso Bio? Also was unterscheidet das Bio-Gewürz von dem Gewürz, was sie ohnehin anbietet, habe ich mich gefragt.
Also wir haben in der Tat auch immer schon Bio, aber nicht nur. sondern wir haben auch konventionell. Und du kriegst ganz schwer, wir haben 200 Rohstoffe. Und die alle in Bio zu bekommen, da sind wir jetzt gerade dabei und das ist richtig schwierig. Also da muss man teilweise dann in auch im Ausland irgendwie einkaufen. Und ja, also ich sag mal, 95% von der Landwirtschaft, die sind halt nicht Bio. Ja, da wird dann auch mal das Feld mal gedüngt. Da wird auch mal, wenn da ein Pilz kommt oder ein Käfer, wird da auch mal was gemacht gegen. Also das ist halt einfach so.
Naja, die Sachen, gerade die in so Ländern auch, ne?
Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass du nicht genau weißt, was in so einem Land ist. Ja, wir kaufen auch viel Ware ein von wirklich kleinen Bauern und die haben halt kein Bio-Label. So, genau. Punkt.
Ja, okay, also da können
nicht einfach ein Bio-Label drauf machen, das geht nicht.
Nee, das könnt ihr also im Prinzip nur machen, wenn einwandfrei geklärt ist, dass alle Inhaltsstoffe sozusagen auch von der Lieferkette her hundertprozentig dieses genau. Bio-Label auch haben.
Ich habe mal eine Frage. Und eigentlich habe ich zwei. Aber ich stelle sie mal aber beide und dann möchte ich die erste kommen. Ich dann immer. Und zwar grundsätzlich, ihr verkauft ja ungefähr 50% oder ihr erzielt 50% eures Umsatzes über den Facheinzelhandel. Und 50, oder habe ich online gelesen?
Nee, falsche 50% Info. Online. Und dann der Rest, die restlichen, also über 50% online und die restlichen 40x% teilen sich auf in Fachhandel, Lebensmittel, Einzelhandel, B2B-Geschäft und unsere eigenen Stores.
Und was ist denn die Zukunftsperspektive? Online weiter Gas zu geben oder über andere?
Ganz
oder
klar. Ja, also online ist für uns das Wichtigste, ist der wichtigste Kanal. Hast du den Kunden, hast du alle Daten, bei 8,5 von 10 Leuten kriegst du sogar Cookies, wie du wahrscheinlich auch weißt oder ihr wisst, diese Consent-Tools. Ja. Lebensmittel-Einzelhandel ist natürlich letztendlich das, wo die richtige Power auch drinsteckt, aber ich meine, wir machen auch schon ganz gute, mittlere, achtstellige Umsätze.
Aber es ist uns ja auch total wichtig, dass wir uns halt so breitbeinig aufgestellt haben.
Also Lebensmittelhandel ist toll und gut und wenn man hyper groß wachsen will, also wenn wir jetzt 300 Millionen Euro Umsatz in Deutschland machen wollen, funktioniert das nur im LEH. Also da muss der ganz große Bärenanteil davon kommen. Aber wir sind ganz froh, wie das im Moment ist. Der Laden wächst weiter, es funktioniert alles gut und wir sind halt nicht abhängig. Wenn wir jetzt unter Druck gesetzt werden würden, können wir einfach sagen, machen wir nicht mehr.
Und das ist das Geile bei euch. Wir haben letztes Jahr auf Mallorca darüber ausführlich gesprochen. Ihr habt von Anfang an, habt ihr immer diese Strategie gehabt zu sagen, wir wollen uns nicht von irgendeiner Stelle geißeln lassen. Wir stellen uns so breit auf, wie es geht, was Anna auch gerade gesagt hat. Und ihr seid ja immer so mein Paradebeispiel dafür, wie man es richtig macht, weil ich ja auch immer draußen predige, macht Multichannel. Probiert einfach alles, macht alles. Und da seid ihr ja wirklich absolut genau mein Vorzeigeobjekt. Ihr macht wirklich alles. Ne? Ihr versucht alles, ihr macht alles. Ihr seid, wenn ein Zweig wirklich mal wegbrechen sollte, dann... Aua, aber du brauchst kein Pflaster. Ne?
Und habt ihr denn bei den Kanälen irgendwo, also gibt es da eine klare Präferenz? Dass, ich meine, von der Logik her mit Sicherheit, dass ihr sagt, am liebsten im eigenen Shop, weil dann habt ihr mehr Kundenwissen und so weiter und so fort. Aber wenn man sich theoretisch die Umsätze aus der Vogelperspektive anschaut, ist dann also ein Kanal da, wo ihr sagt, da kommt der meiste Umsatz oder verteilt sich das relativ gleichmäßig? Zwischen
also Shop, unser Online-Shop und eBay macht schon die meisten... Was? Der Online-Shop macht definitiv den meisten Umsatz, den meisten Absatz, stückzahlenmäßig macht der LEH, aber da haben wir noch einen Vertrieb zwischengeschaltet, also wir verkaufen die Ware an jemand anders und der verkauft die an den Supermarkt und der Supermarkt verkauft die an den Endkunden, das heißt, da verdient jeder mit, das ist natürlich für uns nicht so margenträchtig, aber hohe Stückzahlen. Dann ist natürlich Amazon, kommt hinter unserem Online-Shop, ist auch ein guter Kanal, etwas mehr Abzüge, klar, ich meine, das weiß jeder. Die machen aber dafür auch das komplette Marketing selber, braucht man, also oder stimmt auch nicht. Auch da muss man ja Werbung heute machen, aber Großteil des Marketings, die Leute auf die Plattform holen, machen die ja selber.
Ja.
Seid ihr da, ne?
Was?
Bei Amazon seid ihr Vendor, oder?
Wir machen beides.
Ah, okay.
Wir machen beides. Also machen Marketplace ist ungefähr ein Drittel und zwei Drittel Vendor.
Ja. Also ist ja auch auf eBay vertreten oder nicht?
Wir fangen gerade an. Also haben wir lange Zeit nicht gemacht. Ich weiß ehrlich gerade gar nicht, wieso. Wir haben immer wieder gesagt, dass du hast das gesagt immer. Ne?
Ich habe das immer gesagt. Und zwar wegen Michael. Ja. Und weil ich ja schon bin. Und dann auch immer so lese, wie machen wir anders denn? Aber ich kann dir sagen, warum wir das nicht gemacht haben. Weil wir einfach so viel zu tun haben und das, dann ja. wir dann halt mit ja. Kollegen halt irgendwie für brauchen. Wenn wir jetzt schon, das muss ja Manpower-mäßig und zwar nicht nur vorne raus, sondern hinten raus. Wenn du selber produzierst, das ist schön, wenn man sich ja. jetzt irgendwie alle Aktionen nach der nächsten überlegt, aber es muss ja auch alles irgendwie machbar sein.
Wir hatten Warenverfügbarkeitsprobleme Anfang des Jahres. Also wirklich.
Ja, aber auch da kann man natürlich eine Strategie, da muss man eben dann die richtige Strategie finden. Ne? Aber ihr wisst ja, ihr habt ja meine Telefonnummer, ne? Sagt einfach Bescheid.
Also, was ich übrigens ein ganz spannendes Thema finde, im Augenblick, so in der Businesswelt, diskutiert man immer häufiger dieses Personal Branding. Und ich meine, ihr lebt das ja in Perfektion. Wenn man sich bei euch Instagram anguckt, weiß gar nicht, wie das bei Facebook bei euch aussieht, aber zumindest da ist mir auch aufgefallen, dass ihr eure Familie komplett mit integriert, ihr selber. Ich meine, früher war Personal Branding einer der wenigen, der das gemacht hat, war Trigema, den dann irgendwann jeder kannte. Und das war eigentlich der Hip, der sagte, hier stehe ich mit meinem Namen für. Und das war ja noch nicht, aber beides ja nicht so ein Ausmaß. Und wie seht ihr das, wenn ihr so auf die Zukunft schaut? Sagt ihr, das hilft uns jetzt eigentlich schneller, so ein persönliches Feeling dem Kunden zu geben, so eine neue Wertigkeit dem geben? Und möchten wir aber auf Dauer eher das Brand Ankerkraut oder Personal Branding immer weitermachen? Bleibt das immer der wichtigste Bestandteil neben der guten Qualität? Wie sind da eure Gedanken?
Sprechen
wir sehr viel drüber. Also ich kann dir ja einmal erzählen, wie das dazu gekommen ist. Und das ist tatsächlich durch Frank Thelen und durch unseren Auftritt in der Höhle der Löwen. Der hat zu uns gesagt, als es dann Richtung Ausstrahlung ging, also quasi jetzt ungefähr vor 4 Jahren, hat er zu uns gesagt, Mann, und ihr wart so sympathisch und das war ein super Pitch und wir müssen jetzt eure Gesichter auf das Display für den Supermarkt machen. Und wir so, ja genau, ist klar, machen wir auf gar keinen Fall. Ja. Und dann hat er aber gesagt, ja, aber überlegt doch mal, Menschen, die können sich die Gesichter besser merken und Menschen kaufen gerne von Menschen. Also Menschen möchten gerne wissen, wer steckt denn dahinter. Wenn ich jemand nett bin, dann kaufe ich das im Zweifelsfall eher. Und so kam das.
Ja, und so kann das ja. Ja, und jetzt haben wir immer wieder genau das ist bei uns Thema, nehmen wir uns da raus oder nicht. Wir sind ja auch nicht, ich meine, man sieht das, ich werde langsam grau. Wir sind jetzt auch nicht mehr die jungen, frischen, hippen, supersportlichen Testimonials, sondern wir werden langsam auch alt und grau. Und wir entwachsen der Zielgruppe ein bisschen. Um ehrlich zu sein, wir sind da noch nicht zum letzten Schluss gekommen. Also jetzt gerade, weil diese ganze Nummer mit viel Presse und Firmenanteile verkauf und so war, jetzt gerade haben wir gesagt, wir mischen uns da wieder ein bisschen ein und zeigen wieder etwas mehr das Gesicht. Aber irgendwann ist auch Ende. Also ich kann das ja nicht ewig machen, wir können das ja nicht ewig machen.
Ist ja wahrscheinlich dann auch mit Familie und so auch einfach auch ein Zeitthema, oder? Kann ich mir vorstellen.
Klar. Also das Klar. Und ihr seid echte Familienmenschen. Ne? Also wer euch kennt und wer euch auch folgt von mir aus, also der sieht das, der merkt das auch, der spürt das. Ne? Und dann ist es natürlich schon klar, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Stefan, du hast gerade kurz noch das Thema Anteile angesprochen. Ihr haltet aber jetzt noch die Mehrheit der Anteile, ne? Also weit, oder? Ja. Also ist auf jeden Fall noch viel mehr wie Frank und der neue Investor und der dritte. Es gibt ja noch einen, ne?
Also, wir waren zu dritt, Matthias Knellmann und Frank Thelen, also Freigeist, ja. Sind bei der Höhle der Löwen reingekommen. Das waren einmal 20%, einmal 10. Mhm. Die hatten 70. Jetzt haben wir verkauft 19%, Frank, glaube ich, 8, Matthias 4. Und das Ganze teilt sich dann auf, das sind dann ungefähr 30. Und diese 30% gehen dann, 20% geht an EMZ. Und jeweils 5% gehen an unsere beiden Geschäftsführer Alex und Timo, die davor ESOP hatten. Ich weiß nicht, ob ihr ESOP kennt, also eine Beteiligung. Die haben wir jetzt aufgelöst oder werden wir im Zuge des Closings lösen wir das auf. Und von dem Geld, was sie ausgeschüttet kriegen aus der Firma, kaufen sie sich dann in die neue Firma ein, in die Holding. So. Und Private Equity Firmen, EMZ ist ein relativ großer Private Equity Fonds aus Frankreich, die machen das genau so aus diesem Grund, weil die immer wollen, dass das Management maximal incentiviert ist. Die sagen, die Leute, die hier die Firma führen, die müssen sich, eine Fliege verschluckt, glaube ich, die müssen mit an Bord sein, die müssen wirklich incentiviert sein und gucken, dass die Firma wächst, größer wird und sich entwickelt gut.
Aber war wahrscheinlich, ich sag mal, ein Schritt, wo ihr lange drüber nachgedacht habt, oder? Oder ist euch das ganz leicht gefallen?
Nein, super schwer. Also das war einerseits, ist so aus einem privaten Grund Krankheit bei mir in der Familie, wo ich gesehen habe, dass das Leben schneller um sein kann, als man gucken kann. Und da haben wir vor uns vor 2 Jahren oder so, haben wir anderthalb, 2 Jahre, haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir also nicht die Firma verkaufen wollen, aber wenigstens ein bisschen Geld vom Tisch nehmen wollen. Ne? Also einfach mal Sicherheit für uns und die Kinder, hauptsächlich für die Kinder. Weil im Grunde genommen, der Wert war ja auch schon da. Also ich meine, die Firma ist ja da, man muss es dann nur umtauschen gegen Geld. Ne? Ja, aber das ist nicht schon, so einfach, ne? Das ist nicht so einfach, ja, aber das, also der Wert war ja da und es konnte ihn aber keiner heben. Und wenn ich dann gegen die Wand fahre, dann ist der Wert halt auch ein bisschen weg. Ja,
ja, absolut.
Dann wird es schwieriger zu sagen, so, jetzt verkaufen wir mal Firmenanteile.
Für uns hat das auch ganz persönliche Gründe. Guck mal, also das Thema hatten wir ja gerade auch schon. Wir sind ein Ehepaar. So, wir haben 2 Kinder. Also wir haben auch Verantwortung. Und als wir das gemacht haben, Ankerkraut zu gründen, haben wir wirklich unser komplettes Erspartes da halt irgendwie reingesteckt. Und das war ein Wagnis. Und das hat Gott sei Dank ja wirklich geklappt und wir sind auch super stolz und total glücklich darüber. Aber wir haben halt auch einfach gemerkt, durch eine Krankheit bei uns im Familienfall, wie endlich das Leben doch halt irgendwie ist. Und das war für uns in dem Moment jetzt der richtige Schritt, um halt den, ja, für die Kinder, wir brauchen gar nichts, ganz ehrlich. Ja. Also wir sind wirklich so sehr, das hat Michael ja wahrscheinlich auch festgestellt, wir sind ja erst schon so die bodenständigen Leute irgendwie.
Absolut. Und, gib dem Stefan ein Stück Fleisch, ja, und er ist glücklich.
Ja, und auch Gemüse sehr gerne. Aber ja, wir haben alles, was wir halt Wein irgendwie wir brauchen. Wir drehen jetzt nicht durch und machen jetzt was weiß ich was. Aber es geht einfach darum.
Aber es ist ja ein absolut nachvollziehbarer und auch vernünftiger Schritt. Also
ich will es ja auch nicht jetzt auf die Investoren unbedingt schieben und sagen, die bösen Investoren haben uns gezwungen, dass wir das machen. Aber wir haben 2 VCs mit an Bord. Also Leute, die Geld in eine Firma geben, damit sie das irgendwann wieder rausholen. Und es war utopisch für uns, dass wir denen die Anteile abkaufen wieder, weil die Firma einfach zu viel Geld wert war. So, und deshalb haben wir dann gesagt, komm. Dazu kamen dann auch noch dauernd irgendwelche Briefe an von irgendwelchen M&A-Firmen, die gesagt haben,
das kenne ich auch irgendwo, ja.
Ja, und da hast du dann, wir haben dann irgendwann gesagt, komm, dann lass uns das jetzt machen, haben uns ein neues Ziel ausgedacht, nämlich, dass wir irgendwann an die Börse gehen, wenn das Ding hier noch ein bisschen größer wird. Und dahingehend richten wir jetzt auch die Firma aus. Dann sind wir heute mit wie vielen Leuten am Tisch? Mit 6 oder 7 Leuten am Tisch sind wir für ein Börsenunternehmen noch relativ unfrakturiert. So. Also wenige Aktienhalter.
Wann plant ihr denn einen potenziellen Börsengang? Bist du da schon oder ist das noch ganz weit weg?
Nein, das ist ein Traum. Das ist mein Traum. Okay. Ich möchte das gerne. Ich hätte das gerne auch. Ja, ich finde das auch toll für die Mitarbeiter, wenn man dann irgendwie Optionen rausgeben kann. Das ist schon auch was anderes, als wenn man eine GmbH hat und dann ESOP ist so ein bisschen doof. Ich bin der Meinung, dass alle Leute, die im Unternehmen arbeiten, da irgendwie mit profitieren sollen von.
Ja.
Ich bin allerdings auch nicht bereit, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwie meine Anteile weggebe. So, da sollen die Leute auch ein bisschen arbeiten für und sowas funktioniert halt mit dem Aktien und also mit einer AG einfach viel, viel besser. Ne? Das ist so. Und ich will nicht einfach nur eine AG sein, sondern ich möchte auch gerne an die Börse. Also das ist schon irgendwie so ein Bucketlist-Ding, was ich gesagt habe. Das möchte ich einmal machen. Und jetzt habe ich
die Möglichkeit. Auf jeden Fall ein spannender Ansatz.
Ja, hoffentlich redest du dann noch mit mir.
Wenn du Aktien kaufst, ja. Du musst genau eine kaufen, dann darfst du einmal im Jahr mit mir reden.
Das ist sehr gut. Aber da fällt mir gerade ein, das ist, da haben wir ja auch kurz drüber gesprochen, das ist ja auch wieder das Thema mit dem Neidfaktor. Ne? Also das ist natürlich auch krass. Ne? Ihr habt natürlich da echt jetzt Kohle rausgekloppt und habt ja auch noch viele Anteile, was ja auch viel Geld wert ist. Und da steht ihr natürlich dann auch wieder im Fokus von manchen Leuten, die das eben dann nicht so cool finden. Ne? Aber das ist jetzt...
Aber du. Weißt du was?
Also.
Das ging echt gut, muss man wirklich, wirklich sagen. Wir haben wirklich ganz viel tolles, positives Feedback bekommen. Wirklich, dass
glaube
ganz
ich auch.
Viele Leute.
Das ist ein Riesenunterschied. Ihr seid ja super bodenständig, ne? Und super sympathisch. Und, das
ja, klar. Von mir nicht. Ich habe dem Stefan gesagt, ich bin neidisch.
Ja, okay. Ist halt immer jetzt warst du so nett zu mir. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen Dampf ablassen. Wir halten uns da komplett raus, ne, wenn wir die Kommentare sehen. Aber manchmal ärgere ich mich da schon drüber. Heute Morgen habe ich was gelesen wie, ja, jetzt kommen die hier mit irgendeiner alten Idee und ziehen bei den Investoren das große Geld ab und die jungen, innovativen Unternehmen gucken in die Röhre und kriegen davon nichts ab. So, ja, also, es ist so viel Kohle auf dem Markt. Ja, wenn du eine gute Idee und ein gutes Unternehmen hast, kriegst du auch Geld. Fertig, bin ich überzeugt von. Ja. Und B, Mann, ich war doch einfach nur fleißig und habe ein ordentliches Unternehmen aufgebaut.
Aber das weißt du, das sind doch, ja, das sind aber keine Sachen, die die Leute dir ins Gesicht sagen würden. Ja, das ist dann halt die Anonymität des Internets. Da ist schnell irgendwie sowas geschrieben.
Und du hast einfach in Deutschland auch so eine gewisse Neidkultur. Ja, das kann man nicht wegdiskutieren. Ja. Ich glaube, da ärgert man sich drüber, kann ich total nachvollziehen. Aber ich glaube, da muss man ein dickes Fell kriegen. Das.
Aber wisst ihr, was ich richtig geil finde? Du hast gerade sowas Cooles gesagt, weil ich habe ja auch den Podcast mit dem Philipp mir angehört. Und da geht es irgendwie in einem Moment um Disruption. Also was macht denn jetzt Ankerkraut so toll oder warum sollte man Ankerkraut und so? Und da habe ich nur so gedacht, wow, weil es zeigt eigentlich nur eine Sache. Ihr habt ja jetzt nichts erfunden, was es nicht gab. Oder irgendwie, es ist jetzt nichts, was man haben muss, theoretisch gesehen. Aber es zeigt einfach eine Sache. Nämlich, dass du eigentlich nicht kopieren soll, sondern einfach guckst, was ist denn vielleicht da, was eine schöne Sache ist, aber die einfach überhaupt nicht vernünftig bespielt wird. Ich meine, guck dir doch mal an, bevor ihr da wart, wie heißt der Fuchs oder so, gehst in Edeka, diese Plastikdöschen, hör, da habe ich schon gar keinen Hunger mehr, wenn ich da das Zeug aus dem Ding rauskippe, ja? Und ich fand das so spannend, da muss man gar nicht von irgendwas Coolem reden oder Disruption oder was weiß ich was, sondern das ist eigentlich, du guckst, was ist cool, was macht mir Spaß und es war jetzt nicht so, dass du jetzt gesagt hast, ich bin jetzt der Mega-Gewürztyp, sondern du hast irgendwie für dich gesagt, Mensch, das wäre was, das könnte ich bestimmen und hast das Produkt einfach geil gemacht und davor ziehe ich den Hut. Das muss ich mal ganz klar sagen. Und es muss nicht immer das Riesending sein.
Das ist ganz lieb. Ist ganz lieb, danke. Ich finde Disruption, das Wort für das, was wir machen, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, das ist es nicht. Disruptiv ist vielleicht unser Vertriebsweg, den wir einfach gehen. Aber das sollte doch eigentlich, muss man das doch als Gründer nehmen und sagen, ey, du kannst aus SCH... Sternchen...
Das meine ich!
Ja, also genau. Wirklich, guck doch, geh doch in den Supermarkt, geh in den Baumarkt, geh was weiß ich, geh hin, guck irgendwie ins Regal und sag, warte mal, das ist seit 50 Jahren genauso, wieso eigentlich? Das kann man doch auch ein bisschen anders machen.
Ne? Also, absolut.
Oder guck mal Tesla an, das ist jetzt ein Beispiel, ja gut. Aber das sind auch nur Autos, die sehen aus wie normale Autos, die fahren auch wie normale Autos, die Batterie ist ein bisschen besser und da sagt jeder, das ist das disruptiveste Unternehmen der Welt. Der hat da eigentlich auch nur irgendwas Altes gemacht und hat sich mal überlegt, wie man das neu machen will. Ich will mich jetzt nicht vergleichen mit Elon Musk, ne? Also Gott bewahre, ich bin viel besser als er.
Das habe ich jetzt schon so interpretiert.
Meine Kinder haben meine Namen. Nein, aber ich bin überzeugt davon und das ist doch auch was Gutes, Mann. Und wenn man jetzt die Welt verbessern will oder so, und das will ich auch und das werde ich auch irgendwann, aber leider musst du davor einfach normale Hausaufgaben machen und irgendwas machen, womit du Geld verdienst. Und das haben wir gemacht und das tun wir gerade. Und in, keine Ahnung, heute oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren kann ich mein Geld nehmen und kann damit irgendwas anderes machen, noch zusätzlich, ja, wo ich dann meine Träume, meine sozialen Träume oder der Natur helfen oder was weiß ich, ja. Es funktioniert.
Oder eine Schule in Afrika bauen.
Machen wir.
Ja. Ich weiß, meine Frau folgt euch ja, finde ich übrigens sehr cool. Ja. Ne? Wobei, da ist wieder der Bezug nach Afrika jetzt zum Stefan, aber das führt jetzt zu weit. Aber sehr coole Aktion, ja.
Aber so, was ich noch sagen wollte dazu, ganz kurz, ist, ich glaube, der Kunde, der merkt schon sehr genau, ob man wirklich mit dem Herzen dabei ist oder ob das rein, also ja. Wir machen jetzt ja. hier ein schlaues BWL-Studium, also nichts gegen BWL, so, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich schreibe mal einen Businessplan und womit kann ich den bestmöglichen Exit in 5, 6 Jahren, bevor ich 30 bin, irgendwie machen. Und ich glaube, wenn man wirklich an etwas glaubt und was liebt und was wirklich von Herzen kommt, und das ist ja. bei uns so, wir lieben ja. das wirklich, ja, und wir stehen da total dahinter und finden das total super, was für Produkte und was für tolle Kollegen wir haben, der Kunde merkt das.
Ja, ja, also das kann man also, heute auch, das strahlt hier auch komplett aus. Ne?
Finde ich auch.
Das kann man total deutlich merken, finde ich. Das ist ein Riesenunterschied.
Das ist lieb, danke. Dem muss ich aber leider widersprechen, weil, ja. also dir, Anne, ich glaube schon, wenn man da so rein aus der Business-Kaufmann-Seite guckt und sagt, ich gucke mir die Margen im Markt an, ich gucke mir an, was es da für Player gibt und dann überlege ich mir was, das kann auch gut funktionieren. Ne? Also da will ich den Leuten auch nicht den Mut nehmen, das soll man auch machen. Aber wenn du den Luxus hast, so wie wir und was machst, wo du auch echt richtig Bock hast drauf, dann ist das Ganze natürlich noch ein bisschen einfacher. Ja? Ja. Mir fällt das alles überhaupt nicht schwer, die ganze Nacht arbeiten, weil ich das einfach liebe, so. Und wenn du das Glück hast, dass du ein Produkt machen darfst, wo du auch noch stehst drauf, und ich hoffe, dass ihr auch gerne Fahrrad fahrt und du gerne Shop-Systeme baust und Michael gerne ein Board
und wie?
Oder sägt oder hämmert. Das ist, ja, wenn du machst, was du liebst, dann ist es ja auch keine richtige Arbeit und dann ist der Erfolg sowieso auch schon ein bisschen einfacher. Aber
ich muss,
auch das
ich
Ausrechnen, Anne, funktioniert auch.
Ich muss dir widersprechen. Du hast in allen Punkten recht, die du zum Schluss gesagt hast. Aber ich finde zum Beispiel, und das, ich muss deiner Frau recht geben, ich bin Betriebswirt und finde, ehrlich gesagt, ich habe alles in meinem Leben gelernt. Das war toll, dass ich da gelernt habe, dass man irgendwas nachgucken kann. Ansonsten finde ich, und man braucht keine großen Studien. Ich glaube, was wichtig ist, weil jeder Markt ist per se groß genug. Weißt du, es gibt eigentlich der ganze Gewürzmarkt schon verteilt, der ganze Fahrradmarkt ist verteilt, irgendwie ist der Shopmarkt auch verteilt, Werkzeugmarkt ist verteilt. Du musst, also von der bringt die Studie nichts, außer dass du sagst, der Markt ist groß genug, es gibt genügend Kunden und es gibt schon genügend Anbieter. Und darum muss man auch gar kein Visionär sein. Du musst eigentlich nur intelligent verschiedene, wenn du sagst, oh, der eine macht das gut, der andere macht das gut, der andere macht jenes gut. Du musst auch gar nicht sagen, was du schlecht machst, sondern nur gut. Die drei, guckst du drei an und sagst, okay, ich kombiniere aus allem das, was die alle sehr gut machen und mach's dann einfach noch besser. Und daran, aber das auch aus Herzen und Überzeugung, genau wie du gesagt hast, und Leidenschaft, dann wirst du in jedem Markt gewinnen.
Plus das, was Stefan und ich gerade irgendwann mal bequatscht haben, Stefan Hamann hier, meinen Stefan hier vor Ort, und zwar auch mal loslassen können. Das ist ja auch so ein Ding, was ihr dann auch letztendlich gemacht habt, indem ihr jetzt Timo und Alex reingeholt habt, weil ihr könnt nicht alles alleine schaffen. Das geht gar nicht mehr bei 130 Leuten. Und das, finde ich, ist auch wieder so eine Sache, die einfach zeigt, dass ihr an dem richtigen Moment einfach gesagt habt, so, jetzt ist Schluss, jetzt holen wir uns noch Leute dazu, weil das kann ich alles nicht mehr alleine.
Ja.
Oder? Stefan hat darüber gesprochen.
Das kann ich nicht alleine, sondern du musst ja Leute suchen, die in Bereichen, also man muss seine eigenen Stärken und Schwächen kennen.
Ja,
und die dich in Bereichen ergänzen, jetzt kommt wieder das Motorrad, die dich in Bereichen ergänzen, die du vielleicht nicht selber abbilden kannst.
Ja, du musst aber trotzdem loslassen können.
Ja. Bei der, das war eine Frage vorhin von dir, Stefan, die Transformation. Ich bin so ein Perfektionist, ich glaube, das sind die meisten Gründer, die selber irgendwie was machen und das auch noch ordentlich hinkriegen. Die wissen einfach alles besser. So, ja. Ich weiß also alles besser. So, aber irgendwann hast du halt 105 Arbeit und hast aber nur 100 Leistung. Also du kannst ja nicht mehr als 100% bringen und plötzlich hast du mehr Arbeit, als du selber arbeiten kannst. So,
nee, du demotivierst ja auch dann die Mitarbeiter, ne? Wenn du denen jeden Tag erzählst, aus deiner Perspektive oder aus meiner Perspektive, was eigentlich hätte kommen müssen und wie es eigentlich hätte passieren müssen, dann sorgst du ja dafür, dass sie selber nicht kreativ werden, weißt du, sondern eigentlich dann nur noch darauf warten, dass die Arbeitsanweisungen bekommen. So, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt, dass man selber, gebe ich dir hundertprozentig recht, also ich bin auch, ich sag mal, auf meiner Art Perfektionist, sicherlich nicht, was Design betrifft, das ist nicht mein Steckenpferd, aber da, so hat ja jeder sein Ressort, wo er sagt, so da habe ich Ahnung, da fühle ich mich zu Hause. Und ich glaube, da wirklich zu sagen, auch wenn es einem noch so schwer fällt, zu sagen, ich lasse die Finger davon, ich äußere vielleicht im Zweifelsfall nicht mal mehr meine Meinung, sondern lass einfach die nächste Generation dran und die müssen auch Fehler machen und Dinge lernen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schritt.
Ja.
Akzeptieren, dass andere es anders machen. Die machen es ja vielleicht auch gar nicht schlecht, aber sie machen es halt anders. Ja?
Ja, genau.
Und das war für mich persönlich der größte, schwierigste Schritt in der Firma. Also an der Nummer, dass ich einfach die Sachen aus der Hand gebe dann. Und es gibt eine Sache, die mir auch sehr schwer fällt, mich von Mitarbeitern trennen. Also das, und da war ich, da bin ich dann wiederum froh gewesen, dass ich irgendwann auch jetzt eine Struktur habe, in die ich das abgeben kann und sage, du, den hast du eingestellt. Wenn du den nicht mehr haben willst, dann musst du dich da leider auch kümmern drum. Das kann nicht sein, dass ich jetzt für dich die Suppe da auslöffeln muss. Darum bin ich relativ froh. Das fiel mir immer schwer.
Ja, das fällt auch eben schwer, glaube ich. Das ist
stumpfst aber ab, keine Sorge. Ich mache das jetzt 25 Jahre, das fällt mir jetzt leichter.
Ja?
Ja, leider. Ach,
dann gucken die dich an, die Leute, und oh Mann, nee.
Nee, ich mache das ganz lieb. Die kriegen alle von mir so ein Ankerkrautfläschchen, Rührei, Gewürz, und dann läuft das.
Wir müssen leider auf die Zeit achten, weil wir wollen es ja auch für den Zuhörer noch erträglich machen, den Podcast noch länger, und wollen, dass er auch ein bisschen Zeit hat, sich um sein eigenes Business wieder zu kümmern, nach so jeder Menge Inspiration. Also großes Dankeschön an euch, fand ihr wart wunderbar.
Ja.
Großes Dankeschön auch Stefan an dich und Michael an dich. Und krass inspirierender Talk. Ich glaube, wir sollten nochmal einen gesonderten Talk machen, wo wir tatsächlich nur über die Erfahrungen der einzelnen Business-Schritte und gar nicht, wie man Ankerkraut positioniert oder Rose positioniert oder Shopware oder
Artuk, genau. Austausch unter Unternehmern.
Ja, das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz spannend.
Mega interessant. Ich auch von meiner Seite
sehr, aus nochmal vielen
Dank. Michael, hast du noch ein Schlusswort?
Meine abschließenden Worte, ich hab euch lieb.
Wir dich auch.
Schön.
Und euch zwei auch.
Und ich hab Feierabend.